NDR Info. Echo des Tages.
Es ist schon ein folgenreiches Urteil, das heute in Karlsruhe gefällt wurde. Für rund 35 Millionen Grundstücke in Deutschland muss die Grundsteuer neu berechnet werden. Und die neuen Regeln dafür muss der Gesetzgeber in weniger als 2 Jahren auf den Weg bringen. Die bisher dafür gültige Bemessungsgrundlage sei völlig überholt und daher verfassungswidrig, so die Richter in Karlsruhe. Dazu Bericht und Kommentar. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Warnstreiks im öffentlichen Dienst, Flughäfen, Kitas und Nahverkehr sind betroffen. Klausur in Meseberg. Das Bundeskabinett berät über das Regierungsprogramm für die nächsten Monate. Möglicher Giftgasangriff in Syrien. Die OPCW will die Vorwürfe vor Ort untersuchen. Und nach der Todesfahrt von Münster. Der Oberbürgermeister nimmt die Behörden in Schutz. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Wolfsburg bei Volkswagen, wo offenbar ein Führungswechsel ansteht. Die Mitteilung, die heute am frühen Nachmittag schriftlich aus dem VW-Konzern kam, war kurz, aber hatte es in sich. Volkswagen erwäge eine Weiterentwicklung der Führungsspitze und dazu könne auch wörtlich eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören. Was das im Klartext bedeutet, wurde dann bis zum Abend immer deutlicher. VW-Chef Matthias Müller solle abgelöst werden. Neuer Mann an der Spitze des Vorstands solle der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess werden. So heißt es in bisher nicht offiziell bestätigten Meldungen. Ein Führungswechsel also bei Volkswagen. Ulrich Zissler aus unserer Wirtschaftsredaktion beobachtet für uns die Entwicklung bei VW. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie wahrscheinlich sind diese Berichte?
Offiziell ist da noch nichts bestätigt von Seiten VWs. Es gab am Mittag die von Ihnen angesprochene überraschende sogenannte Ad-hoc-Mitteilung. Solche Bekanntgaben müssen börsengehandelte Unternehmen ja immer dann machen, wenn es für den Kurs der Aktie relevante Veränderungen im Unternehmen gibt oder geben könnte. In dieser Pflichtmitteilung von VW heißt es etwas unkonkret, das Unternehmen erwäge eine so wörtlich Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand verbunden wäre. Dazu könne auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören. Das sind viele könnte, wäre, hätte im Text, was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn erst am Freitag tagt wohl der VW-Aufsichtsrat, auch das ist unbestätigt, und erst dann wird den vorhandenen Plänen zugestimmt oder eben auch nicht.
Was spricht denn gegen Müller an der Konzernspitze?
Müller ist seit 2,5 Jahren VW-Chef, sein Vertrag, der läuft noch bis 2020. Er hat den Job ja von Martin Winterkorn geerbt, der wegen des Abgasskandals zurückgetreten war. Und Müller war als Krisenmanager gekommen. Allerdings gerade sein Krisenmanagement wurde kritisiert. Es gab Zweifel an seiner Durchsetzungsfähigkeit, etwa gegenüber dem Betriebsrat. Zudem habe er, wie es hieß, auf eine Absetzung von Audi-Chef Stadler gedrängt. Auch wegen des Dieselskandals, habe sich bei der Kapitalseite aber nicht durchsetzen können. Und ganz allgemein gilt Müller, so ist zu hören, wohl nicht als der geborene Kommunikator. Er kommt von Zeit zu Zeit etwas polternd daher. Es fehlt ihm möglicherweise da etwas diplomatisches Geschick. Zuletzt geriet er auch in die Kritik wegen seines Jahresgehalts von gut 10 Millionen Euro. Das ist ein Plus von fast 40% im Vergleich zum Vorjahr. Müller verteidigte die Vergütung mit der Relevanz des Unternehmens für die Volkswirtschaft und mit dem Posten verbundenen Risiko. Der Bild-Zeitung zufolge planten die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch den Führungswechsel bei VW schon seit mehreren Monaten. Auch der Aufsichtsratschef soll darüber informiert gewesen sein.
Und wie wahrscheinlich ist, dass VW-Markenchef Diess der Nachfolger von Müller wird?
Ja, wenn Müller geht, dann erscheint Diess zurzeit als die wahrscheinlichste Lösung. Er gilt ja schon seit einiger Zeit als Kronprinz. Analysten sagen dazu, Diess scheine ihnen die beste Nachfolgerlösung zu sein, zumindest für die kommenden 5 Jahre. Er gilt, auch das dürfte für ihn sprechen, als sehr guter Kostenmanager.
Soweit Ulrich Zissler aus unserer Wirtschaftsredaktion. An der Börse sind die Berichte über den möglichen Führungswechsel überwiegend positiv aufgenommen worden. Aus Frankfurt Volker Hirt.
Die wahrscheinliche Ablösung von VW-Chef Matthias Müller war eine aufregende Meldung am Frankfurter Börsenparkett. Für Robert Halver von der Baader Bank aber keine Sensation.
Nein, keine große Überraschung. Ich dachte, nach dem Dieselskandal musste man ein Zeichen setzen. Es ist immer so, dass einer dann die Schuld übernehmen muss. In dem Falle war es der Chef persönlich. Man möchte durchstarten, man möchte die Schatten der Vergangenheit ablegen.
VW-Markenchef Herbert Diess, so melden es mehrere Agenturen, wird offenbar Müllers Nachfolger. dies wie Diesel. Und genau damit wäre er als ehemaliger BMW-Mann nicht in Verbindung gebracht, meint Robert Halber.
Der Dies hat eben nicht den typischen Dieselstaub an seinen Federn. Der ist also immer noch weiß. Das ist ein kompletter Neubeginn. Und dieser harte Sanierer hat jetzt die Aufgabe, die Vision von VW 2.0 nach vorne zu fahren. Und genau das wird er auch machen. Und das will die Politik ja auch.
Auch Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler hält dies für geeignet.
Wenn man Kompetenz, Alter, Erfahrung, die Direktheit, die direkte Ansprache, die Geradlinigkeit, wenn man die alle durchgeht, dann ist er, würde ich sagen, eine absolut gute Wahl. Das kann man bei ihm durchaus schon sehr gut erkennen.
Die Politik, glaubt Robert Halver, habe beim VW-Personalwechsel ein Wörtchen mitgeredet. Das Land Niedersachsen sei schließlich Großaktionär und der Druck auf die Politik war und ist in der Dieselfrage enorm. Robert Halver erwartet für die VW-Kunden ein Entgegenkommen.
Man möchte ja nicht die zukünftige Kundschaft vor den Kopf stoßen. Und da ja auch VW immer noch in öffentlicher Hand ist, zumindest bis 19%, denke ich mir, ist die Politik in den letzten Wochen sehr emsig gewesen, in Wolfsburg etwas herauszupressen.
Volker Hirt war das von der Frankfurter Börse. Grundsteuer und Einheitswert, das Thema klingt sperrig, aber betroffen darin davon ist sehr konkret so ziemlich jeder, ob als Hausbesitzer oder als Mieter. Die Höhe der Grundsteuern wird in Deutschland bisher nach dem sogenannten Einheitswert berechnet. Doch diese Berechnungsgrundlage ist sozusagen uralt. In Westdeutschland stammen die Werte aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in Ostdeutschland aus den 30er Jahren. Verfassungswidrig, weil ungerecht, so hatten mehrere Kläger argumentiert und das Bundesverfassungsgericht angerufen. Und das Gericht entschied dann heute auch, so kann es nicht weitergehen mit der Bemessung der Grundsteuer. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Die Entscheidung des Gerichts klingt zunächst streng. Bis zum 31. Dezember 2019 hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zu treffen. Das heißt, bis Ende nächsten Jahres müssen sich Bundestag und Bundesrat einigen, wie das System der Grundsteuer in Zukunft auszusehen hat. Aber die Verfassungsrichter sehen auch, dass solch ein neues System für die Verwaltung viel Arbeit bedeutet, so Ferdinand Kirchhoff, Vizepräsident des Gerichts. Das sei den Richtern bei diesen Verfassungsbeschwerden aus Westdeutschland deutlich geworden.
Sobald der Gesetzgeber eine neue Regelung getroffen hat, kommt auf Finanzämter und Gemeinden die Aufgabe zu, alle Grundstücke in den alten Ländern neu zu bewerten. Das verursacht hohen Verwaltungsaufwand und beansprucht erhebliche Zeit.
Deswegen lassen die Richter eine Hintertür offen. Bis Ende 2024 darf mit den alten Zahlen noch gearbeitet werden. Erst danach muss die Grundsteuer für alle auf einer gerechteren Basis berechnet werden. Klar ist damit, bei der Grundsteuer, die fast jeden trifft, wird sich etwas ändern müssen. Der Einheitswert, der im Westen auf der Basis von 1964 und im Osten nach Zahlen von 1935 berechnet wird, der kann nicht mehr der Maßstab sein. Denn zu viel hat sich seither geändert.
Grundstücke in Citylagen oder in bevorzugten Wohnlagen besitzen heute angesichts rasant steigender Immobilienpreise viel höhere Verkehrswerte als Grundstücke in Randlagen. Der Mietspiegel von 1964 gibt nicht mehr den realen Mietzins von heute wieder. Die Schere zwischen den Bewertungen der einzelnen Grundstücke geht wegen solcher Verzerrung immer weiter auf. Die Besteuerung entfernt sich immer weiter von den aktuellen, realen Verhältnissen.
In den 60er Jahren war geplant, dass die Grundstücke alle 6 Jahre neu bewertet werden. Aber das wurde nie umgesetzt. Die Verfassungsrichter haben ein gewisses Verständnis dafür, dass das für die Verwaltung kaum zu stemmen gewesen wäre. Aber spätestens seit 2002 sei die Schere zu sehr auseinandergegangen. Dafür gäbe es keine Rechtfertigung. Wie in Zukunft die Grundsteuer berechnet wird, ob es zum Beispiel nach der Fläche geht oder nach dem Marktwert des Hauses, dazu machen die Verfassungsrichter keine Vorgaben. Das sei Sache der Politik. Die könnte sich auch für komplett andere Berechnungsmethoden entscheiden, so Vizepräsident Ferdinand Kirchhoff.
Ebenso verlangt das Grundgesetz selbst keine höhere Belastung der Grundstücke, sondern belässt die Entscheidung über die Höhe der Grundsteuer dem Gesetzgeber und der jeweiligen Gemeinde.
Die gute Nachricht also, es muss nicht teurer werden. Die Gemeinden könnten sich zum Beispiel für solche Berechnungsmethoden entscheiden, nach denen die Steuern in der Höhe letztlich gleich bleiben. Das heißt, die politische Diskussion geht jetzt wieder los. Fest steht nur, das neue System muss in sich stimmig sein.
Soweit der Bericht von Gigi Deppe aus Karlsruhe. Die Bemessung der Grundsteuer muss also reformiert werden, so hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Aber wie die Reform aussehen soll, das haben die Karlsruher Richter dem Gesetzgeber überlassen. Der Ball liegt also jetzt im Feld der Politik. Thorsten Huhn kommentiert.
Dieses Urteil ist wieder einmal eine Ohrfeige für die Politik. Denn die hat jahrzehntelang nichts getan, obwohl das Problem schon lange bekannt war. Die seit über 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien völlig überholt und führten zu gravierenden Ungleichbehandlungen der Immobilienbesitzer, heißt es in der Urteilsbegründung des Verfassungsgerichts. Tatsächlich geht die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer auf Werte aus dem Jahre 1964 zurück, in Ostdeutschland sogar auf 1935. Neue Werte hätten schon längst festgelegt werden müssen. Doch die dafür zuständigen Bundesländer konnten sich nicht einigen. Ein letzter Versuch 2016 scheiterte am Widerstand von Bayern und Hamburg. Beide befürchteten, dass ihre Grundbesitzer zu viel hätten zahlen müssen. Denn gerade in Bayern sind die meisten Grundstücke seit den 60er Jahren im Wert um ein Vielfaches gestiegen. Und das hätte natürlich auch zu einer höheren Grundsteuer geführt, die Bayern, wie auch der Stadtstaat Hamburg, seinen Grundbesitzern nicht zumuten wollte. Nun müssen der Bundestag und die Länder unter Zeitdruck eine neue Lösung finden. Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik nur bis Ende nächsten Jahres Zeit gegeben, um die Berechnungsweise neu zu bestimmen. Ab 2020 darf die Grundsteuer nicht mehr nach dem bisherigen System erhoben werden. Damit es bei den Kommunen, die jährlich 14 Milliarden Euro aus der Grundsteuer erhalten, nicht zu Einnahmeausfällen kommt, geben die Richter für eine völlige Neubewertung der rund 35 Millionen Grundstücke in Deutschland Zeit bis Ende 2024. Vorgaben für das neue System macht das Gericht nicht. Manche Experten votieren für ein einfaches System, bei dem es nur nach Grundstücks- und Gebäudegrößen geht. Das aber hätte den Nachteil, dass die Lage der Immobilien ganz außer Acht gelassen würde. Das Aufkommen aus der Grundsteuer soll nach dem Willen der meisten Politiker auch bei einer Reform nicht wesentlich steigen. Schließlich können Hausbesitzer die Grundsteuer auf die Mieter umlegen und die sollen keinesfalls stärker belastet werden, was angesichts steigender Mieten sinnvoll ist. Trotzdem könnten sich erhebliche Verschiebungen ergeben. Grundstücke, die vor 50 Jahren noch weit außerhalb eines Ortes lagen, könnten inzwischen in einem neuen, attraktiven Stadtteil liegen, in dem sich die Grundstückspreise vervielfacht haben. Damit es da nicht zu Ungerechtigkeiten kommt, ist eine Menge Feinarbeit zu leisten. Auch die Gemeinden sollten ihren Spielraum nutzen. Sie können Einfluss nehmen auf die Höhe der Grundsteuer, denn sie bestimmen den Hebesatz. Eines ist aber klar, für manche Grundbesitzer könnte es ein ganzes Stück teurer werden.
Thorsten Hohn kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Annullierte Flüge, lahmgelegte Straßenbahnen, geschlossene Kitas. Bundesweit haben heute massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaft Verdi will Druck machen kurz vor der dritten und möglicherweise entscheidenden Tarifrunde. Verdi fordert für die Beschäftigten 6% mehr Lohn oder Gehalt. Zu spüren bekamen den Druck dann heute viele 10.000 Menschen, unter anderem Flugpassagiere. Allein bei der Lufthansa fielen heute 800 Flüge aus. In Nordrhein-Westfalen traf es unter anderem den Flughafen Köln-Bonn. Aus Köln Friederike Mühlender.
Am Köln-Bonn-Flughafen hatte zusätzlich zum Bodenpersonal auch die Flughafenfeuerwehr für 3 Stunden ihren Dienst niedergelegt. In dieser Zeit stand der Flughafen Köln-Bonn aus Sicherheitsgründen komplett still. Die Fluggäste nahmen es gelassen.
Meckern bringt nichts. Wir haben gut vorgesorgt. Wir sind früh genug hier. Man sollte halt früher kommen. Wir haben gut zu essen, zu trinken und gute Laune. Und wenn wir heute Abend jetzt ankommen, dann ist es halt so. Deswegen lassen wir uns die Laune nicht verderben.
Wir warten jetzt, bis unser Flug geht. Ich verstehe sicherlich die Streikenden, aber ich als Betroffener fühle mich natürlich etwas verloren.
Am Mittag hatte der Flughafen seinen Betrieb wieder aufgenommen. Verspätungen oder weitere gestrichene Flüge sind jedoch nicht ausgeschlossen. Bereits am frühen Morgen hatte der flächendeckende Streik nicht nur für volle Straßen und lange Staus gesorgt, sondern auch zahlreiche Eltern vor Betreuungsprobleme gestellt. Viele Kitas in ganz NRW blieben zu. Nur in manchen Städten gab es sogenannte Notgruppen, wie in Köln.
Dass jetzt Leute nicht gekommen sind, die kommen sollten, ist ziemlich doof. Man muss ja eigentlich auch arbeiten, ne?
Glück gehabt, weil einige vom Personal sich entschieden haben, doch da zu bleiben, nicht zu streiken. Und meine Tochter hole ich jetzt mittags erst ab.
Seine Gruppe sollte eigentlich auf sein. Und die Gruppe von unserem kleinen Sohn hatte zu. Das war angekündigt. Jetzt muss ich ihn wieder nach Hause bringen. Und mein Mann und ich teilen uns die Betreuung.
Am Mittag versammelten sich in Köln mehrere tausend Verdi-Demonstranten auf dem Heumarkt zu einer Kundgebung. Unter ihnen auch der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske.
Ich komme gerade vom Frankfurter Flughafen. 1800, 2000, 2000 Euro brutto. Bei Mieten im Rhein-Main-Gebiet von 800, 900.000 Euro für eine normale Familie. Damit kommt man nicht vernünftig über die Runden. Da brauchen wir bessere Lebensbedingungen und eine deutliche Anhebung der Löhne.
In allen größeren Städten im Ruhrgebiet bleiben die Bahnen bis morgen früh in ihren Depots. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf wird erst am Mittwoch gestreikt. In Bonn werden auch am Mittwoch noch nicht wieder alle Kitas öffnen. Dann streikt dort die Gewerkschaft Comba. Für die über 80.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst in NRW verlangt die Gewerkschaft Verdi 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat.
Auch in Norddeutschland haben die Warnstreiks die Pläne vieler Menschen durcheinandergebracht. Auch hier traf es vor allem die Flugpassagiere. Niklas Schenk mit einem Überblick.
In Hamburg am Flughafen hat heute zwar niemand gestreikt, trotzdem fielen insgesamt 65 Flüge aus. Maschinen aus und nach Frankfurt, München und Köln blieben wegen der Streiks am Boden. Viele Reisende sind laut einer Sprecherin aber gar nicht erst zum Flughafen gekommen. Die Fluggesellschaften hätten sie vorab informiert. In Bremen ging vom frühen Morgen bis zum Vormittag gar nichts mehr. Alle Verbindungen wurden aus Sicherheitsgründen gestrichen, weil sich wie in Köln die Flughafenfeuerwehr an dem Streik beteiligte. Das traf auch diesen Passagier unerwartet.
Wir warten ja auf einen Flieger, der gestrichen worden ist gerade eben. Erst hieß es Verspätung, nun ist es gestrichen. Ja, und jetzt wird erstmal angefragt, was Sache ist. Ne? Ob wir jetzt morgen wiederkommen müssen oder man weiß es ja nicht.
Auch in Hannover mussten viele Fluggäste länger warten oder konnten gar nicht starten. 18 von 28 Lufthansa-Flügen fielen aus. In Ostfriesland und im Emsland gingen außerdem 1000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf die Straße. Unter ihnen Angestellte von Kitas und den Stadtwerken. Auch dieser Mann aus Emden fordert mehr Lohn.
Also ich wäre sehr weit bereit zu gehen, also mal richtig streiken, nicht nur einen Tag.
Mehrere Kitas blieben in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Der Höhepunkt der Streiks im Norden wird aber erst übermorgen erwartet. Dann sollen neben Bussen und Bahnen unter anderem auch Krankenhäuser bestreikt werden.
Seit 4 Wochen regiert die Große Koalition in Berlin. Aber dass diese Anfangsphase von allzu großer Harmonie geprägt gewesen sei, wird niemand behaupten. Mit dem Begriff Spahnhofer fassen einige die Irritationen zusammen, die den eher holprigen Start der neuen Regierung geprägt haben. Damit ist zum einen der neue Gesundheitsminister Jens Spahn gemeint, der mit seinen Äußerungen über Armut und Hartz IV für hörbare Reibung mit dem Partner SPD sorgte. Zum anderen der neue Innenminister Horst Seehofer, der die Islamdebatte neu anfachte. Ruhe ins Regierungsgeschäft zu bringen, ist dann wohl auch eine der wichtigsten Aufgaben für Angela Merkel. Die Kanzlerin hat sich mit ihrem Kabinett ins brandenburgische Meseberg zurückgezogen. Bei der Klausur soll das Regierungsprogramm abgesteckt werden. Aber auch Gäste sind dabei willkommen, wie Jörg Seiselberg aus Meseberg berichtet.
Vox Populi kam heute nach Schloss Meseberg in Gestalt des DGB-Chefs. Seine Botschaft an die Kabinettsmitglieder.
Sie müssen sich jetzt mal ein bisschen zusammenraufen, mit der Arbeit beginnen, oder?
Sagte Rainer Hoffmann bei seiner Ankunft im Gästehaus der Bundesregierung und dürfte damit einigen im Land aus dem Herzen gesprochen haben. Deutschlands oberster Gewerkschafter war gemeinsam mit Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer eingeladen, um mit den Kabinettsmitgliedern über mögliche Wege zur Vollbeschäftigung zu diskutieren. Arbeit und Wirtschaft, betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier, seien nicht nur 2 Schwerpunkte heute zum Auftakt der Kabinettsklausur, sondern auch für die Arbeit der Koalition in den kommenden Monaten.
Wir haben im Augenblick gutes Wirtschaftswachstum, es entstehen neue Arbeitsplätze. Das gemeinsame Anliegen der Großen Koalition von CSU und SPD und CDU besteht darin, dass dieser Zustand so bleibt, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass investiert wird, dass neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen.
Nach dem ruckeligen Start der Koalition wurden heute in Meseberg bewusst die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gerückt. Besonders beim Megathema Beschäftigungspolitik. Arbeitsminister Hubertus Heil betont.
Wir alle wissen, dass in den nächsten Jahren die Arbeit in Deutschland nicht ausgehen wird, sondern Digitalisierung neue Arbeit mit sich bringen wird. Aber es geht darum, dafür zu sorgen, dass Menschen auch die Chance haben, neue Arbeit anzunehmen. Und dafür werden wir in der Koalition eine ganze Menge auf den Weg bringen.
Als eines der ersten Projekte, kündigte Heil an, werde die Koalition ein Gesetz beschließen, das eine Brücke zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit baue. Außerdem sollen Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert werden, um möglichst alle Menschen beschäftigungsfähig zu machen. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgebern könne der Wandel erfolgreich gestaltet und das ambitionierte Ziel Vollbeschäftigung erreicht werden, so Heil. Die Koalition macht sich jetzt an die Arbeit, war auch die indirekte Botschaft von Verkehrsminister Andreas Scheuer, der erklärte für die Elektromobilität.
Habe ich heute etwa 20 Millionen Euro an Förderbescheiden übergeben und diese 20 Millionen Euro lösen 50 Millionen Euro Investitionen aus.
Vollbeschäftigung, betonte Scheuer, sei nur mit Investitionen und Innovationen zu erreichen. Das Arbeitsprogramm für die kommenden Monate will die Koalition in Meseberg abstecken. Nach dem konfliktreichen Beginn der vergangenen Wochen soll die Klausur auch dem Teambuilding dienen. Nicht nur Kabinettsnovizin Franziska Giffey, die neue Familienministerin, setzt in den 2 Tagen in Meseberg auch darauf,
sich noch mehr kennenzulernen, die Dinge zu besprechen, die anstehen. Und ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt für die Zusammenarbeit.
Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel hat gesagt, es gebe einen Geist von Meseberg, der positiv wirke. Zu abendlicher Stunde auch mal in Form von Himbeergeist.
Ist in Syrien wieder Giftgas eingesetzt worden? Was genau in der Rebellenhochburg Duma am Wochenende geschah, ist nicht geklärt. Immerhin schickt die Internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, jetzt Experten nach Syrien. Das Team soll den mutmaßlichen Giftgasangriff mit möglicherweise 150 Todesopfern untersuchen. Unter anderem Moskau hatte dies gefordert. Der amerikanische Präsident Trump hat sich seine Meinung schon gebildet. Er macht den syrischen Machthaber Assad verantwortlich und schließt militärische Aktionen gegen Syrien nicht aus. Eine geplante Lateinamerika-Reise ließ Trump heute absagen, mit der Begründung wörtlich, Trump wolle die amerikanische Antwort auf Syrien beaufsichtigen. Assads Verbündeter Russland wiederum bezeichnet die Berichte über den Giftgaseinsatz als gefälscht. Die Sorge vor einer militärischen Konfrontation wächst, wie Hermann Krause aus Moskau berichtet.
Der US-Raketenkreuzer Donald Cook liegt ca. 100 Kilometer vor dem russischen Hafen Tartus in Syrien. Ein zweiter Raketenkreuzer ist auf dem Weg, meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Wladimir Schama, Verteidigungsexperte aus dem Föderationsrat, erklärte, entgegen sonstiger Geflogenheiten sei Moskau nicht über die Verlegung der amerikanischen Kriegsschiffe informiert worden. Dies betrachte man als kein gutes Zeichen. Und auch der russische Vertreter in der UNO, Wassili Nibenzia, warnte, über die entsprechenden Kommunikationskanäle haben wir die USA bereits davor gewarnt, dass ein Angriff gegen Syrien schwerwiegende Folgen haben wird. Moskau weist darauf hin, dass es keine eindeutigen Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Armee in Duma gebe. Deshalb habe Russland die Experten der Organisation zum Verbot von chemischen Waffen auch eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen und Untersuchungen durchzuführen. Außenminister Sergei Lavrov in Moskau. Damit die Organisation zum Verbot von chemischen Waffen ihre Ermittlungen durchführen kann, werden wir heute im UN-Sicherheitsrat eine Resolution vorschlagen, die auf einer direkten Einladung der syrischen Regierung basiert. Russische Militärbeobachter und auch Militärpolizei sei vor Ort. In Duma könnten sich die Experten frei bewegen, garantierte der Außenminister. Ein russischer Syrienkenner meint, höchstwahrscheinlich werden die USA einen demonstrativen Anschlag durchführen. Vor einem Jahr haben sie schon einmal, wenn Sie sich erinnern, einen leeren Militärflughafen angegriffen. Steht in Syrien also ein Zusammenstoß der beiden atomaren Großmächte bevor? Dazu der russische Militärreporter Padubny. Wenn man die gesamte Polemik zur Seite lässt, dann muss man sagen, die Militärs vor Ort, die russischen und die amerikanischen, reagieren ausgesprochen gelassen und professionell. In Washington gibt es zurzeit leider keine professionelle Administration, aber dennoch werden die USA nicht einen Stützpunkt angreifen, wo russische Kräfte stationiert sind oder wo sich russische Militärberater aufhalten. Überlegungen aber gibt es viele. Im russischen Verteidigungsministerium wird auch nicht ausgeschlossen, dass US-Raketen direkt auf den Palast von Bashar al-Assad in Damaskus zielen könnten.
Von einer Hexenjagd spricht der amerikanische Präsident Trump. Das FBI hat Wohnung und Büro seines Anwalts und Vertrauten Michael Cohen durchsucht. Im Hintergrund steht offenbar die Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels, in die Cohen verwickelt sein soll. Trump reagierte mit einem Wutausbruch auf die Nachricht. Aus Washington, Martina Butler.
4 Ausrufezeichen und Großbuchstaben in 2 Tweets. Das zeigt, wie sehr die Durchsuchungen bei seinem Anwalt und engen Berater Michael Cohen den US-Präsidenten aufregen. Die Arbeit von Robert Mueller sei eine Hexenjagd, so Trump, und er schließt nicht aus, den Sonderermittler in der Russland-Affäre zu entlassen. Das Büro, das Haus und ein Hotelzimmer von Michael Cohen wurden durchsucht. Nach Medienberichten sind dort Dokumente in Verbindung mit der Affäre rund um Pornodarstellerin Stormy Daniels gesichert worden. Sie hat angeblich Sex mit Trump gehabt und kurz vor der Wahl Schweigegeld von Cohen bekommen. Bei der Durchsuchung wurden offenbar auch Bank- und Steuerunterlagen sowie E-Mails abgeholt. Eine solche Durchsuchungserlaubnis zu bekommen, hat hohe Hürden in den USA und die Ermittler müssen handfeste Beweise vorgelegt haben, um dafür grünes Licht zu bekommen. Wie ernst die Sache für Trump ist, erklärt auch der republikanische Senator Cory Gardner auf CNN.
Das ist eine sehr ernste Sache. Sowas macht man nicht einfach so, in das Büro eines persönlichen Anwalts zu gehen. Dies ist einer der geschütztesten Bereiche, das Anwalt-Klienten-Verhältnis.
Die Frage ist, ob bei der Auswertung der eingesammelten Dokumente noch ganz andere Dinge ans Tageslicht kommen, die für Trump viel unangenehmer sein könnten. Denn Cohen kennt Trumps Geheimnisse. Er ist seit Jahren als enger Vertrauter der Mann fürs Grobe, der für Trump Probleme löst. Das hat er selbst einmal gesagt.
Mein Job ist es, Mr. Trump zu beschützen. Man sagt, ich sei sein Pitbull, seine rechte Hand.
Die Ermittlungen rücken ganz nah an Trump heran und nächste Woche wird das lange erwartete Buch des ehemaligen FBI-Direktors James Comey veröffentlicht. Er war vergangenes Jahr von Trump gefeuert worden.
Noch immer schweben 5 Menschen in Lebensgefahr in Münster nach der Amokfahrt vom Samstag. Mit einem Kleinbus war ein 48-jähriger Mann in der Altstadt in eine Gruppe von Restaurantbesuchern gefahren. 2 Menschen wurden dabei getötet, der Täter erschoss sich selbst. Inzwischen wird immer deutlicher, dass der Fahrer Jens R. seelische Probleme hatte. Auch den Gesundheitsbehörden war der Mann bekannt. Hätte die Todesfahrt verhindert werden können, hätten die Behörden früher reagieren können. Solche Fragen werden jetzt in Münster gestellt. Über den Stand der Dinge hat heute der Oberbürgermeister informiert. Aus Münster berichtet Heike Zaffer.
Am Tag 3 nach der Amokfahrt in Münster ist der erste Schock überwunden. Die Frage nach den Gründen für die Bluttat bleibt. Wie konnte es passieren, dass der 48-jährige Jens R. am helllichten Tag mitten in der Innenstadt auf die vollbesetzte Außenterrasse einer Gaststätte rast? Hätte das womöglich verhindert werden können? Gab es nicht Hinweise, dass der Fahrer psychisch krank war? Heute hat Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe zu einer Pressekonferenz geladen. Dabei wurde klar, der Amokfahrer hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach an das städtische Gesundheitsamt gewandt.
In den Jahren 2015 und auch 2016 hat es sporadische Kontakte mit dem sozialpsychiatrischen Dienst gegeben. Am 27. März 2018 erschien der Betroffene dann dort unangemeldet. Er legte ein umfangreiches, von ihm selber verfasstes Schreiben vor und bat darum, es seiner Akte zuzuführen.
Was er genau da wollte, darüber darf der Oberbürgermeister nicht sprechen aus Gründen des Datenschutzes. Aus zahlreichen Briefen, die Jens R. aber an Bekannte und Nachbarn geschickt hatte und die dem WDR vorliegen, geht hervor, dass er sehr verzweifelt war. Angeblich hätten Ärzte eines münsterschen Krankenhauses eine Wirbelsäulenoperation absichtlich total verpfuscht. Außerdem hätten ihn Freunde ausspioniert und mit Nervengas und K.O.-Tropfen traktiert. Am 29. März, 9 Tage vor der Tat, soll Jens R. zum letzten Mal beim sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Münster um ein Gespräch gebeten haben, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.
Am 29. März hat der Betroffene dann eine Kopie desselben Schreibens in der Verwaltungsabteilung des Gesundheitsamtes abgegeben. Auch bei diesem kurzen Kontakt ergaben sich keine Hinweise auf eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Und deshalb konnten auch Maßnahmen gemäß § 14 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten nicht ergriffen werden.
Denn die Hürden für eine sogenannte freiheitsentziehende Unterbringung, also etwa die Einweisung in die Psychiatrie, sind hoch. Nur bei schwerwiegenden und zu beweisenden Anhaltspunkten, dass ein Mensch sich oder andere gefährdet, können die Behörden einschreiten. Das war bei Jens R. offenbar nicht gegeben, obwohl sein Vater die Behörden alarmiert haben soll, dass sein Sohn selbstmordgefährdet sei, so steht es in den Briefen. In seinen Schreiben hatte Jens R. zumindest indirekte Hinweise darauf gegeben, dass er sterben könnte. Ob es Hilfeschreie waren, bleibt unbeantwortet. Morgen wird die Gaststätte, vor der 2 Menschen starben und 25 Menschen verletzt wurden, wieder öffnen.
Soweit der Bericht von Heike Zaffar. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Fußball, genauer den Frauenfußball. Beim Qualifikationsspiel für die WM in Frankreich haben die deutschen Fußballfrauen heute gegen Slowenien gewonnen. Das Spiel im slowenischen Domžale endete 4:0. Tabea Kunze.
So ganz glücklich wirkte Horst Rubesch nicht nach diesem Pflichtsieg der deutschen Fußballerinnen in Slowenien. Es gäbe eine Sache, die er seinen Spielerinnen vorwerfe, dass sie das Ergebnis nicht deutlich klarer gestaltet hätten. In der ersten Hälfte trafen nur Lina Magull sowie eine Slowenin ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit erhöhten Alexandra Popp und Linda Dallmann für die hochüberlegenen Deutschen, die massenhaft Torchancen vergaben. In der letzten Minute verschoss Kapitänin Jennifer Marochan einen Foulelfmeter. Es bleibt viel zu tun rund um die deutsche Frauennationalmannschaft. Ob der Auftritt in Domžale wirklich Rubeschs Abschiedsspiel war, soll sich in den kommenden 2 Wochen entscheiden. So lange müsste der DFB noch einige Gespräche führen.
Soweit Tabea Kunze und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.